Herzlich willkommen, wir sind Anke und Domi, die Psychotanten. In diesem Podcast geht es um psychische Gesundheit und das ganz normal, ohne vorgehaltene Hand, mit Know-how und einer guten Prise Humor. Hier trifft Theorie auf Praxis, es geht um persönliche Erfahrungen und das, was jeder Einzelne von euch tun kann. Jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge von den Psychotanten. Die Anke winkt euch aus Ibbenbüren zu.
Hallöchen.
Und ich wie immer aus München. Ja, die Begrüßung muss sein. So viel Zeit wollen wir uns nehmen. Fröhlich machen wir weiter mit einer neuen Folge Therapie-Secrets. Es gibt einfach so schön viele, die wir lüften dürfen. Und da wir gerade so in Schwung sind und ihr hoffentlich auch, geht es einfach damit weiter. Und zwar das Erste, was ich heute fragen möchte oder was Follower gerne fragen. Anke, gibt es eigentlich sowas wie Modediagnosen?
Schwierig zu sagen, ne? Ich glaube, immer wieder ändert sich da auch so der Trend. Vor einigen Jahren war ADHS ganz, ganz stark im Trend. Burnout war auch, glaube ich, mal dabei. Momentan erlebe ich das irgendwie auf Instagram, dass es Trauma irgendwie so ein Trend ist. Alles ist irgendwie auf einmal ein Trauma. Und ich glaube, dass nicht so ist, dass wirklich es da jetzt so einen Trend gibt, sondern die Forschung, die geht ja immer weiter, ne? Also man muss sich ja überlegen, dass bestimmte Störungen immer mehr erforscht werden und dadurch natürlich auch Ärzte und Therapeuten auf Fortbildung mehr dazu lernen, mehr Wissen besteht bei den Diagnostikern und dadurch werden Symptome zum Beispiel besser erkannt. Und dann vergibt man die Diagnose natürlich auch eher. Zusätzlich ist es ja, finde ich, auch so, dass man heute durch die Entstigmatisierung, durch den Abbau von Vorurteilen schneller zum Arzt oder zum Therapeuten geht und sich auch eher diagnostizieren lässt zum Beispiel und auch nicht mehr so wie früher denkt, ach ja, mir geht es jetzt nicht so gut, mein Wohlbefinden ist eingeschränkt, das akzeptiere ich jetzt, sondern man sucht sich dann eher Hilfe. Und das führt, glaube ich, auch dazu, dass man irgendwie so das Gefühl hat, Mensch, jetzt ist doch jeder depressiv, jeder hat irgendwie eine Angststörung oder jedes Kind, was auf einmal so ein bisschen zappelig ist, hat direkt ADHS. Also Studien sagen ja auch immer wieder, dass es nicht so ist, dass die psychischen Erkrankungen zunehmen. Ich glaube einfach, dass die Diagnostik einfach so viel weiter ist, dass die Diagnosen mehr vergeben werden. Aber der Punkt ist, die Leute waren vorher auch schon krank, sind da aber, glaube ich, dann nie zum Arzt oder zum Therapeuten gegangen.
Also gibt es quasi, sind nicht die Krankheiten an sich, die irgendwie in Mode sind oder nicht, sondern dass sie erkannt werden, sozusagen, das ist das, wo die Mode ins Spiel kommt.
Ganz genau. Und dass da einfach auch mehr Wissen herrscht, dass Therapeuten und Ärzte viel, viel sensibler sind, auch vielleicht eher erkennen, Mensch, das ist jetzt irgendwie eine Borderline-Erkrankung oder das ist eine Depression, wo vorher vielleicht gesagt wurde, da ist jemand jetzt einfach nur traurig. Dass die Forschung einfach da weiter ist und man bekommt ja immer neue Erkenntnisse und es werden ja auch Diagnosekriterien angepasst. So ändern sich dann ja auch Zeitangaben. Früher musste es, glaube ich, so sein, dass man ADHS nur diagnostizieren konnte, wenn das vor dem 7. Lebensjahr aufgetreten ist. Jetzt hat man das Alter ein bisschen hochgeschraubt, damit man halt zum Beispiel die Mädchen nicht rausfallen lässt, weil viele Mädchen, bei denen zeigt sich die Diagnose erst viel, viel später. Und denen konnte man vorher die Diagnose nicht geben, sodass man denen dann auch nicht helfen konnte, wo wir wieder bei dem Punkt sind. Eine Diagnose sagt ja nichts über den Menschen aus, sondern hilft erstmal nur, damit der Mensch Hilfe kriegen kann, weil dadurch mit Kassen abgerechnet werden kann. Ich glaube schon, dass auch immer so ein bisschen die Berichterstattung da so einen Einfluss drauf hat, wenn Depressionen, Burnout, Borderline, wenn über solche ADHS, über solche Diagnosen mehr berichtet wird, dann hat man auch so diesen Effekt, dass man überall nur noch solche Diagnosen sieht. Das ist ja so wie Frauen, wenn die schwanger sind, die sehen nur noch schwangere Frauen oder Mütter. Und wenn man irgendwie seinen Führerschein macht, dann sieht man nur noch Fahrschulautos, ne? Also da wird auch die Wahrnehmung so ein bisschen selektiv eingeschränkt.
Ja, und genauso kann es sein, wenn ich wenn ich auf einem kleinen Dorf aufwachse und dann wird eben sozusagen bekannt, dass jetzt eine Person eine Essstörung hat und deswegen in die Klinik kommt, dann kann es schon sein, dass sich deswegen andere Leute trauen, auch drüber zu reden, auch in Behandlung zu gehen, auch erkennen, oh, hier ist ja irgendwie eine Krankheit und nicht nur irgendein Problem. Und nach außen sieht es dann eben sehr nach Mode aus. Aber wie du schon sagst, die Leute waren vorher auch schon krank. Also es ist halt nur dann vielleicht dank der Mode oder dass einer angefangen hat, haben es halt die anderen auch geschafft.
Ja, und das ist halt, also das erlebe ich ja immer mehr auch. Die Menschen warten jetzt nicht mehr ganz so lange. Sie warten immer noch meistens zu lange, um sich Hilfe zu suchen. Aber sie gehen eher zum Arzt und finden sich nicht damit ab, dass es ihnen schlecht geht. Die bekommen immer mehr mit, okay, es gibt Hilfen. Und wenn zum Beispiel im Bekanntenkreis jemand sagt, ja, ich war mit der und der Problematik beim Therapeuten, dann fängt man vielleicht selber auch drüber nachzudenken, Mensch, okay, Beate war jetzt beim Therapeuten mit der und der Symptomatik, vielleicht könnte ich auch mal zum Arzt gehen und mir Hilfe suchen, denn mir geht's ja auch eine ganze Weile schon nicht gut. Und da ist diese Entstigmatisierung, diese Aufklärung, trägt da, glaube ich, dazu bei, dass man das Gefühl hat, Erkrankungen nehmen zu. Was zunimmt, ist, dass die Menschen sich Hilfe suchen.
Also können wir abschließend sagen, der Begriff Modediagnose stimmt so nicht. Es ist komplizierter, aber es kann sein, dass eine Person, ein Medium, ein Therapeut sozusagen einen Reiz setzt und damit eine Kettenreaktion auslöst.
Genau, der Schneeballeffekt.
Cool, erstes Therapie-Secret für heute gelüftet. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten.
Yes.
Das finde ich
komme mir so ein bisschen wie in so einer Quizshow vor.
So, Frau Glasmeier, ich habe hier die nächste Frage für Sie. Das finde ich ja persönlich sehr, sehr spannend. Und zwar geht es dabei um das Thema Selbstdiagnostik. Was ist das? Wie gehen wir damit um?
Also es gibt ja immer wieder, auch auf Instagram, dass ich Nachrichten bekomme oder Patienten in die Praxis kommen und sagen, ja, ich habe die und die Diagnose. Da stelle ich mir dann immer die Frage, okay, wer hat die Diagnose gestellt? Manchmal, ja, mein vorheriger Therapeut oder in der Klinik oder mein Hausarzt. Oder ja, ich habe zum Beispiel im Internet so einen Test gemacht und da kam bei raus, dass ich das und das habe. So.
Ach ja, die berühmten Selbsttests im Internet.
Ne? Da gibt es ja eine Menge und die können meiner Meinung nach auch immer so eine Richtung vorgeben. Ja. Aber eine Diagnose, die kann immer nur, also eine gesicherte Diagnose, ein Arzt oder ein Therapeut stellen. Und wie macht er das? Indem er Fragen stellt, indem er Fragebögen ausgibt, standardisierte Interviews führt und im Gespräch natürlich auch Symptome abfragt und die dann mit dem ICD-10, aktuell haben wir noch die 10. Version, abgleicht. Und dann guckt, welche Diagnose beschreibt das Verhalten, die Symptome des Patienten am besten. Und diese ganzen Tests im Internet zum Beispiel, da weiß man ja nicht, wer hat die gemacht, wer hat die ausgewertet, wie funktioniert das alles. Und ich finde es immer hilfreich, wenn Patienten schon mal sagen, ich habe die Vermutung, das und das könnte ich haben, weil dann kann man das ja auch prüfen. Aber diese Selbstdiagnostik oder zu sagen, ja, ich habe eine die und die Persönlichkeitsstörung oder die und die Zwangsstörung, aber es ist dann nicht wirklich von einem Arzt oder Therapeuten, der das studiert hat, der das wirklich gelernt hat, überprüft, finde ich immer ein bisschen schwierig.
Naja, da bin ich ganz absolut bei dir. Ich diese Tests im Internet, die können einem wirklich, wenn man so gar keine Ahnung hat, so als ganz erster Ansatzpunkt, kann das irgendwie gut sein. Aber es ist halt, es gibt so viele Psychotests im Internet, irgendwie, welches Obst bist du? Und dann kommt raus, ich bin eine Banane. Dann glaube ich jetzt auch nicht sofort, oh, ich bin eine Banane. Also nur dann kommt eben vielleicht raus, dass man die und die Tendenzen hat. Und es gibt da ja mittlerweile auch sehr, sehr gute Tests. Aber es braucht immer ein Gespräch mit einem Profi, der das gelernt hat, eben in diesem Fall keinen Obsthändler, sondern einen Therapeuten, der einem dann wirklich da nochmal, der das nochmal mit einem durchgeht, ergänzt, die wirklich wissenschaftlichen Fragen stellt. Und was ich ja bei diesem ganzen Thema fast noch spannender finde, ist, wenn man quasi einem Angehörigen selber eine Diagnose stellt. Also das finde ich gerade im Umfeld von Borderline, höre ich das sehr, sehr oft. Ich bin Angehöriger eines nicht diagnostizierten Borderliners. Da werde ich immer so ein bisschen angespannt, sage ich jetzt mal, wenn das jemand sagt, weil ich da eben so wie du bin. Naja, wenn keine Diagnose da ist, nur weil du eben was drüber gelesen hast und das Verhalten vielleicht da irgendwelche Parallelen aufweist, heißt das nicht gleich, dass diese Diagnose vorliegt. Kennst du sowas auch?
Das habe ich so eigentlich noch nicht miterlebt, aber ich habe ja auch weniger mit Angehörigen zu tun in dem Sinne. Ich kann das aber irgendwo auch schon nachvollziehen, weil ich, als ich meiner Beratungsstelle gearbeitet habe, hatte ich dann eine Mutter da, die bei ihrer Tochter Borderline vermutet hat und ich das zum Beispiel auch so gesehen habe, aber da ich in der Beratungsstelle gearbeitet habe, da darf man nur beraten, da darf man nicht therapieren. Und die dann wirklich bei Therapeuten war, die dann gesagt haben, ja, die Tendenzen sind da, aber das Alter ist noch nicht erreicht, so, weil es noch ein jüngeres Mädchen war. Und da kann ich das schon irgendwie auch nachvollziehen, dass Angehörige da irgendwo eine Erklärung für sich brauchen. Oder so eine Diagnose kann ja auch entlastend sein, zu wissen, da hat das alles jetzt einen Namen. Ja. Wenn das aber irgendwie so unterstellend ist, so nach dem Motto, ja, meine Tochter hat das jetzt oder mein Sohn, und das liegt, also die Störung liegt halt nicht vor, dann ist es natürlich wieder schwierig. Aber so diesen Beweggrund der Angehörigen kann ich irgendwo schon so ein bisschen auch nachvollziehen.
Ja, das kann ich auch, aber gerade wirklich in diesem Umfeld, wo ich es kenne, wird es dann eben sehr oft als Erklärung für alles sozusagen, naja, das ist ja klar. Und wenn er sich oder sie sich nun mal in Behandlung begeben würde, und dann würde er oder sie das endlich auch erkennen. Also da schwingt oft sehr viel Wut, die wahrscheinlich Wut und Verzweiflung und so dahinter steckt, das ist mir schon klar. Aber da sind wir ja im Grunde beim Kern des Problems der Selbstdiagnostik, dass das einfach alles schnell gesagt hat. Im Zweifelsfall findet man immer den einen Test, der einem das Ergebnis gibt, was man gerne hätte. Deswegen einfach irgendwie bitte Profis zu Rate ziehen.
Ja, und der Punkt ist halt auch, so ein Test alleine sagt ja auch nichts aus. Also das sage ich meinen Patienten ja auch immer. Wenn ich denen einen BDI gebe, das sind, ich weiß nicht, 30 Fragen oder ein bisschen mehr zum Thema Depression, da wo man sich die letzten 2 Wochen einschätzen soll. Ja, das ist ein Test mit Fragen, aber der alleine, also dann rechnet man die Punkte zusammen und dann weiß man, wie schwer die Depression in den letzten 2 Wochen war. Aber das sagt noch nichts darüber aus, ob der Patient die Diagnose auch wirklich bekommt. Denn da geht es ja darum, Dinge zu interpretieren. Da geht es darum, im Gespräch Dinge zu erfragen und da zu gucken, was macht das Gesamtbild aus. Und so ein Test alleine gibt keine Diagnose. Und also was bringt es mir, wenn ich jetzt im Internet weiß, ich habe das und das, dann bin ich damit alleine. Und da finde ich es immer viel, viel wichtiger, das im therapeutischen Gespräch zu erfahren und auch zu wissen, was können die nächsten Schritte sein, wie kann man das behandeln. Und das fehlt ja alles, wenn ich das mit irgendeinem Psychotest im Internet oder so mache.
Ja. Ja, und im Zweifelsfall ist man vielleicht auch zu jemand anderem einfach ehrlicher als zu sich selbst, weil sich selbst kann man wunderbar belügen und so, ach nee, so schlimm ist es ja alles gar nicht. Gut, also so, jetzt kennt ihr die geheime, nicht mehr geheime Antwort auf das Thema Selbstdiagnostik. Wir machen weiter mit dem dritten Secret von heute. Sie haben keine Joker mehr. Mist. Anke, dürfen Therapeuten in der Sitzung eigentlich weinen oder hast du schon mal geweint?
Also ich habe in den Therapiesitzungen bisher noch nicht geweint. Ich hatte mal eine Situation, wo ich sehr, sehr bewegt war, weil mir ein Patient eine sehr, sehr rührende Geschichte erzählt hat, also von seiner Problematik und was da so passiert war. Das hat mich schon sehr, sehr bewegt. Da hatte ich einen richtigen Kloß im Hals, das weiß ich noch. Aber geweint habe ich so in dem Sinne noch nicht. Ich finde aber, dass auch Therapeuten ihre Gefühle in der Therapie zeigen sollten. Also da gibt es keine Richtlinie, wo man im Studium oder in der Ausbildung lernt, Therapeuten dürfen nicht weinen oder sie müssen weinen. So ist es nicht, sondern jeder Therapeut hat da seine eigene Haltung, glaube ich. Aber ich habe so für mich die Ansicht, dass es wichtig ist, dem Patienten auch Modell zu stehen und den Umgang mit Emotionen zu zeigen. Und wenn ich traurig bin oder wenn mich etwas bewegt, dann spiegel ich das auch. Oder wenn ich lache oder happy bin, dann bekommt der Patient das ja auch mit. Oder wenn ich wütend bin. Manchmal erzählen Patienten irgendwie etwas so sehr monoton und ich merke bei mir, dass so eine Wut aufsteigt. Das kann man so tiefenpsychologisch so als Gegenübertragung bezeichnen, dass ich so ein bisschen dann die Gefühle des Patienten spüre. Und dann sage ich auch mal, ich werde jetzt gerade richtig, richtig wütend. So. Und da geht es auch darum, dem Patienten zu zeigen, dass man mit in Anführungsstrichen negativen Emotionen auch positiv umgehen kann, weil keine Emotion ist erstmal negativ. So ist auch Angst erstmal ein gutes Gefühl. Ich war vor kurzem mit einer Patientin auf einer Exposition, wir sind auf einen Kirchturm gestiegen, so, weil sie Höhenangst hatte und ich bin jetzt auch nicht schwindelfrei und das war wirklich steil und da musste man so Leitern hochklettern, bis man dann irgendwann oben war und da habe ich auch gesagt, boah, mir wird jetzt auch ein bisschen komisch, also in dem Sinne, ne, das waren so, da zeige ich aber trotzdem, ich gehe trotzdem weiter hoch, ich stelle mich dem und so wäre das für mich auch bei traurigen Anlässen, wenn ich traurig wäre, wenn mich etwas berühren würde, würde ich auch eine Träne kullern lassen. Was dann natürlich aber wichtig ist, dass man sich als Therapeut nicht komplett von seinen Gefühlen leiten lässt, also dann nicht da in einen Wutaus-Tobsuchtanfall ausbricht und sich nicht mehr regulieren kann oder dass der Patient dann den Therapeuten nachher trösten muss. So sollte es nicht sein. Man sollte da schon professionell mit sein, aber so diese Patienten-Therapeuten-Beziehung kann das, glaube ich, schon auch stärken, wenn man da Emotionen den Raum lässt. Das ist natürlich, ich glaube, dass da wieder andere Therapeuten eine ganz, ganz andere Haltung haben, die da eher wenig von sich zeigen. Aber das ist so meine Haltung dazu. Wie ist es denn bei dir?
Naja, ich bin ja zum Glück sage ich jetzt nicht so in der Therapeutenrolle. Also als Patientin habe ich tatsächlich, war mir das immer unangenehm, wenn ich gemerkt habe, oh scheiße, jetzt würde ich irgendwie gerne weinen. Weil ich meine, ich bin nun mal sehr emotional. Ich heule ja irgendwie, ich weine sehr schnell los und finde es aber jetzt auch nicht schlimm. Irgendwie, da reicht irgendwie ein drolliger oder ein extrem süßer Post bei Instagram und ich weine. Gestern habe ich bei einer bescheuerten Fernsehsendung irgendwie geweint, wo ich mir echt so denke, deswegen wäre das wahrscheinlich schwieriger für mich, aber wie du halt sagst, irgendwie Emotionen sind wichtig und wenn mir manchmal andere Betroffene ihre Geschichte erzählen und ich merke dann irgendwie, das macht mich wütend oder sowas, also meine Emotionen gehen auch nicht mit mir durch, aber ich zeige die dann auch und ja, vor anderen Leuten weinen ist irgendwie unangenehm, aber es zeigt ja eigentlich nur, was gerade Sache ist oder was das mit einem macht, also meine Therapeutin hat ja zum Beispiel nie geweint, hätte aber auch nicht zu ihr gepasst. Die war einfach nicht so eine, das fand ich jetzt aber auch nicht schlimm.
Ja, und ich finde aber auch, wenn Patienten in der Sitzung weinen, ich finde, das ist immer so ein Vertrauensbeweis auch und irgendwo auch so ein Geschenk, so, weil ich weiß ja, dass es schwer ist, vor jemand anderem zu weinen. Also ich habe zum Beispiel in der Therapie als Patientin auch häufiger mal vor meiner Therapeutin geweint. Ich finde, sowas hat aber auch was Entlastendes, ja, etwas total. Reinigendes. Man ist danach oft auch erschöpft so ein bisschen, aber danach ist der Kopf auch freier so. Und deswegen finde ich das für Patienten ganz, ganz heilsam und wichtig oder auch sinnig, dass man da seine Emotionen in der Therapiesitzung nicht unterdrückt, sondern wenn einem nach Weinen ist, dass man dann auch weint, wenn einem nach Schreien ist, dass man schreit, wenn man einem nach Lachen ist, dass man lacht und da sich nicht so verkrampft, sondern den Gefühlen auch Raum lässt. Denn alle Gefühle haben ihre Berechtigung. Es gibt keine positiven und negativen. Wir bewerten die halt nur irgendwie. Und so, du hast eben auch kurz heulen gesagt, aber dann nachher wieder, hast dich dann korrigiert mit weinen. Ne? So heulen, das hört sich ja auch so negativ an. Ja. Sondern weinen, Tränen laufen lassen. Das hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern ist eigentlich eine große Stärke, sich das auch zu trauen.
Da finde ich ja, das im Englischen gibt es da den Ausdruck to have a good cry. Und das finde ich so schön, das gibt es im Deutschen einfach nicht so ein schönes Weinen sozusagen haben. Ja. Aber ich finde das ja selber, es tut manchmal so gut, wenn einfach irgendwie alles blöd ist oder so, dann finde ich, tut so ein einfach weinen zu können, echt sehr gut. Also auch in der Therapie ausdrücklich erlaubt. Go for it.
Richtig.
Ja, dann kommen wir ja quasi schon wieder ans Ende der Folge. Wir haben wieder drei Therapie-Secrets gelüftet. Du hast alle Fragen richtig beantwortet. Hier ist ihr, nein, kein Preisgeld, aber glückliche Schade. Hörer, eine glückliche Domi, vielleicht ist das Preis genug.
Absolut.
Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
Genau, und wir wollten noch mal ankündigen, denn bald startet ja auch die Weihnachtszeit und wir haben uns überlegt, dass wir da auch so ein paar Folgen zu machen. Und da könnt ihr uns gerne, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder Fragen zur Weihnachtszeit, Anregungen, schreibt uns die gerne, damit wir die vielleicht noch mit aufnehmen können und euch da vielleicht auch noch mal weiterhelfen können, wie ihr die Weihnachtszeit überstehen könnt.
Ja, in dem Sinne von der Quizshow zur Vorweihnachtssendung. Habt einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen wunderbaren Morgen und bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Manet und Anke Glasmeier.